Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast hat sich ohne Zweifel als einer der innovativsten Köchen des Landes etabliert, was er in seinem 2018 eröffneten Restaurant Rau im oberösterreichischen Großramming alles macht. Darauf blickt die Branche ziemlich genau, muss man sagen, auch weil er ein untrügliches Gespür für eine zukunftsträchtige Vision von Gastronomie hat und überhaupt für Lebensmittelverarbeitung an sich. Als Ein-Mann-Küchenarmee, das ist überhaupt das Verrückteste, hat er sich 4 Hauben und nur noch einen Michelin-Stern erkocht, plus einen grünen, das muss man dazu sagen, weil relevant. Mikrosaisonen und Combuchon sind dabei nur 2 Stichworte, die man irgendwie mit ihm in Verbindung bringt. Beides wird er viel besser erklären können, als ich das kann. Worüber er auch so einiges zu sagen hat, das ist das, was hinter den Kulissen in Sachen Rückkehr des Guide Michelins passiert ist. Und natürlich in diesem Jahr steht auch das eine oder andere wichtige Datum bei ihm an. Es gibt also einiges zu besprechen. In diesem Sinne, verlieren wir keine Zeit. Herzlich willkommen, Clemens Gold.
Vielen Dank, Lukas. Hi. Danke für die tolle Anmoderation. Das habe ich noch nicht gehabt.
Und das nach einem sehr intensiven gestrigen Tag, wo es uns beide, glaube ich, ähnlich spät nach Hause zurückverschlagen hat, oder? Ich bin um 2 nach Hause gekommen in der Früh. Weiß nicht, wie spät war es bei dir?
Halb eins, 20 vor 1 Uhr. Ja. Aber es war natürlich, wie du sagst, sehr, sehr intensiv. Kochcampus ist das Stichwort.
Genau. Kochcampus ist das Stichwort. Genau, gestern, es ist um Snowfood, um winterliches Gemüse gegangen, alles, was der Garten potenziell im Winter hergibt an Gemüse, wurde gestern eingehend verkostet, analysiert. Wir sprechen jetzt nicht einfach nur kurz darüber, weil wir zufälligerweise gestern beide da waren. Das Thema hat schon auch etwas mit dir zu tun. Du bist, kann man so sagen, federführend beim Kochcampus.
Ich würde jetzt so sagen, federführend, nicht unbedingt, ja, da haben schon andere zum Glück das Ruder in der Hand, ja. Aber auf jeden Fall mitgerissen. Ja. Stark mitgerissen schon immer. Die Kochcampus ist ein ganz relevantes Thema zur Beschaffung von Informationen. Der Kochcampus besteht aus Landwirten und Köchen, Produzenten, wo man quasi einen Austausch erzeugen oder einen Austausch aus einer Natürlichkeit heraus produzieren, den es sonst nirgends gibt. Ich kenne auch kein anderes Land, wo es so was in der Art gibt. Und es macht nicht nur Spaß, da den ein oder anderen Produzenten kennenzulernen oder Freunde wieder zu treffen, sondern es geht noch viel mehr ins Detail. Und das ist genau das, was mich interessiert. Es geht so tief ins Detail, dass wir eben das Wintergemüse lernen, wie auf einmal Castelfranco-Salat bei minus 10 Grad wachsen kann. Also das macht schon Spaß, ne? Ja. Oder bei der Grandfarm, wie wir die Lebensweise der Würmer gelernt haben. Ungleich kann ich das in meinem Garten beim Restaurant, wir haben da 300 Quadratmeter Garten plus nochmal 100 Quadratmeter plus Obstbäume plus was weiß ich, plus etwas, was da, auf das wir später noch kommen, wo ich quasi sehr, sehr viel lernen kann. Und das Coole davon ist, ich kann nur mehr noch automatisch nach den Mikroseasons kochen, wenn ich meinen Garten ordentlich bewirtschafte, wenn ich mich um die Bodengesundheit kümmere. Und jetzt kann man sogar behaupten, die Bodengesundheit ist ein ausschlaggebendes Qualitätsmanagement-Tool für mein Restaurant. Und das ist eigentlich das Allercoolste. Und das kommt aus dem Kochcampus, muss man so sagen.
Ja. Ja, das ist wirklich, also ich finde, du hast jetzt da extrem konzise und nachvollziehbar diese Brücke geschlagen zwischen so einer Vereinigung wie dem Kochcampus, die Inhalte, die dort verhandelt werden und deiner konkreten Arbeit. Vielleicht stellen wir sie auch einmal kurz im Großen und Ganzen vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer am selben Stand sind wie wir. Du hast, ich habe es erwähnt, in Oberösterreich am Fuße des Nationalparks Kalkalpen, ne?
Genau.
Dein Restaurant, das Rau heißt, der Name ist Programm, ich glaube, da kannst du sicher was noch dazu sagen. Erzähl uns doch ein bisschen so in groben Zügen, was das Rau ist.
Also das Rau ist in erster Linie für mich ein Ort, eine Insel, wo ich mein Handwerk nachgehen kann, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. In zweiter Linie ist es auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, wir sind am Arsch der Welt, aber man sieht ihn schon sehr gut von hier aus. und von hier aus ist die Welt noch in Ordnung. Verstehst du mich? Das ist so, die Natur funktioniert. Der Nationalpark ist eine Käferzuchtstation, aber vor allem auch Käfer, die nützlich sind. Ne? Mhm. Dieses Arsch der Welt-Thema ist oft schwierig im Tourismus, ja, gewesen. Jetzt könnte man sagen, es ist ein Hideaway geworden mittlerweile. Ne? Aber das war früher nicht so, ja. Und durch das sind halt auch sehr viele Wirtshäuser ein bisschen eingegangen, was in Großraming nie der Fall war. Wir haben in Großraming 2.500 Einwohner, 4.000 Kühe und knapp 14 Lokale, wo du essen und trinken kannst. Ne?
Also das ist eine geniale Quote, oder?
Ja, brutal. Man möge meinen, dass auch das Stalltier ins Bierzaus geht, aber das passiert natürlich nicht. Aber das funktioniert gut und das ist eine Überzeugungsgastronomie hier. Und deswegen bin ich auch nach Hause gekommen, erstens, weil ich meine Wurzeln nicht verlieren will, weil und wie wir gestern beim Kochcampus gelernt haben, Wurzeln können hervorragend schmecken. Ne? Und das ist irgendwie da philosophisch dasselbe Thema und habe quasi so meinen elterlichen Betrieb, in dem ich aufgewachsen bin, ich hab mich einfach verpflichtet gefühlt auch. Genau.
Und es ist auch spannend, du hast mal gesagt, entschuldige, dass ich da kurz einhake, weil ich habe das als Satz irgendwie ist mir das geblieben damals, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren oder so schon mal länger gesprochen, da hast du gesagt, eine Kindheit in einem elterlichen Gasthaus kann ganz schön laut sein. Die Natur hat dir damals irgendwie schon, ob bewusst oder unbewusst, diese kraftspendende Ruhe gegeben, die du heute offenbar immer noch dort findest und die dir offenbar heute immer noch Kraft gibt. Also das hat schon auch alles eine biografische Kohärenz, wenn man so will.
Definitiv. Also das ganz bestimmt, ne, wenn es quasi im Wirtshaus laut ist und keiner hat irgendwie Zeit oder die alten Stammgäste nehmen den Fernseher in Beschlag und dann auf einmal Skifahren schauen und so. Und das hat mir zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. Ist man quasi immer so ein bisschen in den Wald hinausgetrieben worden. Und bei uns gibt es halt einfach sehr viel Wald. Ne? Mhm. Und dort war es auf einmal interessant, wenn man sich den Krieg zwischen den Ameisen beobachtet. Also das ist skrupellos. Ne? Wenn man dann merkt, wie die Eichhörnchen eigentlich an der Nüsse aufschlagen. Das ist faszinierend. Ja. Also Austern haben wir gefunden im Bach. Mehrere Millionen Jahre alt, komplett versteinert. Aber mich hat es dann verwundert, als wirklich Kind, wie können die Gäste im Wirtshaus Austern essen? Mein Vater hat durchaus auch einmal Austern serviert. Ja. Das hat schon, also das war Schnitzel, Schweinsbraten und Hirte mal Austern. Also das war total cool. Und mir war immer so verwundert, Gott, wie können die das essen? Das ist ja steinhart. Ne. Hab's aber nicht probiert, weil das war ja für die Gäste. Ja. Wir haben 90% vegetarisch gekriegt, weil das Fleisch war einfach teuer. Das war für die Gäste fertig. Und im Wald draußen habe ich Bären gefunden. Und nicht, dass ich müssen hätte, aber das war halt spannend. Ja, das mein Vater hat dann immer so, das muss probieren und schau dir das an und probiert. Ist das nicht viel besser? Ne? Also ein Kramelknödel hat ja per se viel mehr Geschmack wie ein Rinderfilet. Ich habe auch nie Rinderfilet gekriegt. Das habe ich erst gekriegt, wie ich 16 geworden ist und wie ich bin. Und wie ich 16 geworden bin, habe ich mir gedacht, verdammt, wie kann man nur ein Rinderfilet, ein Bäuschel oder ein Kramelknödel vorziehen? Das schmeckt ja gar nicht so gut, so in der Geschmack. Aber grundsätzlich habe ich, um auf die Frage zurückzukommen, draußen, ja, der Wald, da hat mir die Ruhe geschenkt, die im Wirtshaus nie vorhanden war. Gleichzeitig hat aber das Wirtshaus eine Geselligkeit und eine Soziologie gegeben, was natürlich im Wald nicht vorhanden ist. Und ich glaube, diese Kausalität dazwischen ist das, was mich jetzt ausmacht. Und das ist eigentlich das Coole. Man darf sich seinen Ruheplatz aussuchen. Man kann sich bewusst auf Stille einlassen. Man kann auch ruhig einmal das Handy weglegen, die iPhones, Kopfhörer aus dem Kopf tun, ne? Und einfach mal hören. In so einem Wald ist es in Wahrheit schon super lauter. Also wenn man mal leise ist, wenn man mal lernt, die Klappe zu halten, dann hört man, wie es da eigentlich abgeht. Ja, das ist eigentlich voll geil. Und da habe ich ja quasi, egal wo ich dann auch arbeiten war, habe ich meine Denkersteine gehabt. Und meine Denkersteine sind meine Ruheplätze. Mhm. Andere sagen, ich habe dort meditiert. Keine Ahnung. Ich bin da einfach gesessen und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Oder den Nebel. Ich liebe das, wenn ein Nebel vorbeizieht und man spürt einfach diese feuchte Kälte auf der Haut, das ist so ein Gefühl, ja, das ist so ein Lebensgefühl. Das, was man sich in einem Hotel oder in einem, so einem gemachten, wie soll ich sagen, Angebot gar nicht abholen kann. Und das gibt irrsinnig viel Kraft. Also irrsinnig viel Kraft. Und gibt dir auch Ruhe. Ne? Und vor allem als Kreativmensch hat man sehr viel Durcheinander im Kopf ab und zu. Und da braucht man das auch. Also ist durchaus ein Tool.
Kann ich mir bei dir sogar ganz gut vorstellen, dass da teilweise dann ein bisschen viele überlappende Sachen im Kopf gleichzeitig sind bei all dem, was du machst. Aber es ist trotzdem, stimmt, ist schon spannend, was du sagst, es ist ein sehr sinnlicher Zugang zur Natur, den du auch im Rau zelebrierst, ja, also und zwar natürlich auf eine kreative Art und Weise, die zu Recht von sich reden macht. Ich habe es gesagt, vier Hauben und so, aber das Rau ist ja trotzdem auch etwas Zugängliches, auch Wirtshaus.
Genau. Das ist richtig. Ich erkläre mal kurz, was Rau, Nature-Based Cuisine und 10 Jahreszeiten bedeutet. Ja. Es ist nämlich sehr, sehr leicht. Rau beschreibt die Gegend, wo wir sind. Der Gast soll wissen, wo er hinfährt. Rau beschreibt die raue Natur hier, weil die ist noch sehr wild und natürlich. Mhm. Aber rau beschreibt auch die Natur der Menschen hier. Die sind rau. Die sagen nicht wie bitte, sondern ha. Ja. Also die sind so rau. Aber rau bedeutet auch nicht, dass es hässlich oder ist oder sowas. Mhm. Im Gegenteil. Die raue Natur, die wilde Romantik, so das ist ja auch was Schönes.
Es ist ein interessantes Wort, das stimmt schon, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Und rau bedeutet vor allem auch die Natur der Menschen, wenn jemand rau ist. Heißt das nicht, dass er böse ist. Wenn jemand rau ist, heißt das aber definitiv, dass er ehrlich ist, weil er gar nicht anders kann. Mhm. Wir sind da viel zu viel wir selbst, wenn man so will. Und das beschreibt rau. Die Menschen, die Umgebung, die Natur darin. Nature-based Cuisine ist, was machen wir hier? Also quasi zuerst wer, dann was. Die Nature-based Cuisine beschäftigt sich mit der Naturbeobachtung. Bringt genau das auf den Punkt. Naturbasierte Küche heißt nicht, dass jeder nimmt seine Lebensmittel aus der Natur. Ne? Naturbasierte Küche heißt, ich muss die Natur interpretieren in erster Linie. In zweiter Linie, wenn ich es mir dann zeitlich einrichten kann oder auch die Flächen und die Möglichkeiten dazu habe, muss ich schauen, dass ich Lebensmittel auch anbaue. Ich muss die Natur aber auch kommunizieren zu den Gästen, dass die verstehen, wie diese Prozesse funktionieren. Das ist ein irrsinniger Kraftpool, den ich auch auf meine Denkersteine jedes Mal beobachtet habe. Du sitzt natürlich nicht 2 Stunden da und lässt dir die Sonne ins Gesicht scheinen und hast die Augen zu, wie ich am Adelberg gearbeitet habe. Da hätte es sofort einen Sonnenbrand im Gesicht gehabt. So gute Sonnencreme gibt es nicht. Und da musst du natürlich dastehen und dann schaust du halt einmal am Boden oder gehst ein bisschen Schwamm ansuchen und dann findest du auf einmal diese ganze Naturbeobachtung. Konkretes Beispiel für die Nature-Based Cuisine, der multisphärische Spargel. Wir haben hier einen sehr guten Spargel in der Region, einen weißen, sehr dünn, also fällt nicht so dick aus, aber super, super zart durch und durch. Also das ist wie wenn du von einem großen Spargel wirklich nur das Gute ausschneißt.
So ist der ganze. Zarte innen, ja.
Genau, also richtig, also schön halt, wirklich schön, einfach weniger schön und richtig gut. Mhm. Und auf irgendeinem gewissen Punkt, wir verkosten sehr viel, ist der auf einmal süßer geworden, als er anfänglich war. Und ich bin dann auch irgendwie immer im Wald spazieren und habe mir halt so Gedanken, warum schmeckt der jetzt süßer wie vorher, so Kochcampus-Thema, ne? Und sehe, dass im ganzen Wald bei unserer Laubfrösche überall eine Froschleiche umeinander liegt da vorne. Also war das irgendwie so dieses Thema, okay, jetzt schmeckt der Spargel süßer und die Frösche leichen. Eigenartig. Ist Jahr drauf wieder genau das beobachtet. Es war wieder dasselbe Thema. Ist Jahr drauf wieder zur Bestätigung. Wieder dasselbe Thema. Da haben wir gedacht, passt, jetzt machen wir ein Gericht draus. Also das ist die Naturbeobachtung. Wenn bei uns die Laubfrösche den Froschleich ablegen, ist der Spargel eine Spur süßer wie vorher und ich habe mehr Potenzial in der Küche, dem zu verarbeiten. Also gibt es bei uns keinen Spargel mit Froschleich, sondern einen multisphärischen Spargel, fermentierter Spargel, das ganze Prozedere, bla bla bla. Ne? Aber es geht eigentlich um die Froschleich. Und das schaut auch total dementsprechend aus, aber die Leute sagen, wow, das schaut voll cool aus. Nur darf ich niemals im Restaurant erwähnen, dass die Inspiration aus der Froschleich kommt, weil sonst hört es auf zum Essen. Also das ist
Ja, gut, das Wort
on the
im
edge.
Weinbereich triggert die Leute irgendwie, oder? Das ist so.
Ja, das ist so. Das ist on the edge, aber das ist so ein Beispiel der Naturbeobachtung. Oder die Forelle. Ihr habt nicht schon gelernt, wie man Meeresfische verarbeitet. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Hummer kocht im Gstaad, als wie Forellen zu Hause. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich heimgekommen und habe mit Karpfen und Forellen fast nichts mehr anfangen können. Es war ein bisschen, da habe ich fast ein bisschen Tränen in die Augen gehabt und habe mir gedacht, nein, das kann es nicht sein. Also das kann es ja nicht sein. Und habe dann begonnen, die Forelle zu studieren. Und deswegen gibt es bei mir einfach. Ich leite das jetzt einfach mal aus der japanischen Philosophie her, den Fisch in mehreren verschiedenen Lebenszyklen. Also es gibt einen Lebenszyklus und in mehreren Stationen dieses Zykluses gibt es natürlich eine eigene Qualität des Lebensmittels, was aber am Ende des Tages dasselbe ist. So beginnen wir im November mit der Forellenleiche als Forellenrogen, machen einen Kräutertoast. Die Überleitung ist die ersten Forellen und die letzten Kräuter des Jahres. Ne? Der Kräutertoast ist eine Welle, weil die Welle steht auch für das Wasser. Die Kräuter sind hauptsächlich Bachkräuter, weil die sind zu dieser Jahreszeit noch schön klein und fein oder erneuern sich immer neu. Wir reden da von Brunngrässe. Gestern haben wir auch so eine tolle Barbaragrässe zum Beispiel.
Ja, unglaublich.
Der war super, gell? Und diese, da kann man halt nicht viel nehmen, oder man muss halt die kleinen Blätter nehmen, sonst wird's bitter. Und dann haben wir quasi die Philosoph oder die Nature-Based Cuisine-Thematik erledigt, die Nature-Based Cuisine-Ebene. Dann haben wir die philosophische Ebene, die sagt eben die ersten Forellen, die letzten Kräuter. Und dann haben wir eine technische Ebene. Man muss nicht nur aus Hühnereidotter Mayonnaise machen, man kann auch aus Forelleneidotter Mayonnaise machen. So. Und dann kommt da eine geräucherte Forellenrobencreme, die eine irrsinnig schöne rosane Farbe hat. Das schaut total bunt aus, wird auf einem Filz serviert, weil das Filz einfach dafür steht, hey, zieht euch warm, aber Winter kommt. Und das ist so diese Herleitung. Aber am Ende des Tages isst man das Teil und denkt sich, was ist das weiße Pulver da drauf, was auf die Kräuter liegt, das könnte schon der erste Schnee sein. Aber technisch betrachtet ist es eine sprühgetrocknete Vinaigrette, sprühgetrockneter Weißwein, sprühgetrockneter Essig vom Doktor, noch richtig ein geiles Zeug, ne? Staubzucker, weil er auch eine Säure hat, ja. Und das ist so basierend, ja, man kann es dann vorstellen. Malzöl kommt drauf, damit das Ganze noch vollmundiger wird. Je nach Wetterlage, wenn es schon ein bisschen kälter ist, kommt ein bisschen Malzöl drauf. Wenn es ein bisschen kühl, wenn es ein bisschen wärmer noch ist, dann tue ich ein bisschen mehr mit Oliven arbeiten. Das sind so die feinen Sachen. Also Nature-Based Cuisine. Genau. Und die 10 Jahreszeiten, habe ich jetzt quasi schon mitbeschrieben, ist das wie. Wie präsentieren wir die Nature-Based Cuisine? Und das präsentieren wir in 10 Mikrojahreszeiten, sind nicht genauestens eingeordnet. Ich schaue aus dem Fenster raus und weiß, wann ich meine Karten wechseln muss. Es wechselt nie die ganze Karte, sondern immer einzelne Gerichte. Weil es würde auch keinen Sinn machen. Es geht nicht jeder wocheweise zum Essen. Leider. Nein, genau. Und das sind eben so diese drei Punkte, genau.
Ist schön, gell? Also ich habe da auch einen Koch vor mir, der bewusst rausgeht, aus dem Fenster schaut und das hat eine unmittelbare Auswirkung darauf, was ich als Gast auch serviert bekomme. Das ist dieser dieser sinnliche Zugang zur Natur auch, aber auch dieses sehr, sehr aufmerksame Mitverfolgen und mit hinein inkorporieren dessen, was da draußen passiert. Also hast extrem schlüssig erklärt, dieses ganze Konzept. Was du jetzt vorhin auch schon angesprochen hast, sind die Anbauflächen.
Ja.
Und da passiert bei dir auf den Anbauflächen etwas, was man so in Österreich noch nicht kennt. Stichwort Combuchon.
Genau.
Das ist nicht das, was wächst. Das ist nicht das, was wächst. Das ist sozusagen das Endprodukt.
Aber ich habe sogar eine Mieter.
Das ist eine hochspannende.
Ah, super. Combuchon.
So, das ist wirklich eine hochspannende Sache, weil es eigentlich zwei Ebenen jetzt bespielt. Einerseits.
So, das mit golden, merkt sich golden und grün.
Gold und grün. da geht es wirklich, da bespielst du oder bedienst du eigentlich fast zwei Ebenen und zwei große Themenkomplexe. Einerseits den Anbau, den eigenen Anbau, fast schon den Manufakturgedanke, den du da bei dir lebst. Und dieses Thema der nicht-alkoholischen Getränke, die halt ohne Süße und ohne Zucker auskommen, weil das ist ja das, was vielen auch Weinliebhabern wie mir schnell am Zager geht, dass wenn es Anti- oder alkoholische Getränkebegleitung, wenn man das hört, dann kriegst du irgendein sehr, sehr zuckriges Safterl. Die Zeiten werden besser, das verändert sich jetzt alles, das wissen wir.
Muss sich auch entwickeln, ja.
Muss sich auch entwickeln. So, jetzt habe ich schon viel zu viel um den heißen Brei herum geredet. Combuchon, wirklich wichtiges Projekt. Ich glaube, wo ich dich angerufen habe, hast du auch abgehoben mit dem Kellerei Combuchon.
Genau.
Auch spannend, ja?
Ja. Ich habe mir doch die Teaser, die Klärme. Nein, es ist ja Teekellerei Combuchon, selber Standort. Also wie viele andere auch, haben wir natürlich ebenso die Pandemie durchleben müssen. Aber wie viele andere auch, haben auch wir oder ich als Koch sehr viele Partys durchleben. Richtig viel. Und wir haben diese. Wie bitte?
Müssen.
Ja, müssen, genau. Und es geht ja darum, wie nennt man das Leben? Wir waren auf jeden Fall keine Leute, die sich mit mir, meine Frau, ich, meine Eltern sind auch da im Betrieb mit wegen der Anbauflächen und so, kommen wir aber später drauf. Wir sind keine, die in Koblenz anstecken, überhaupt nicht. Ne? Die Pandemie eingetreten ist, haben wir gesagt, scheiße, es war ein Vergnügen, es war ein kurzes Vergnügen, aber es war ein Vergnügen. Machen wir mal eine Flasche Cremant auf, weil für Champagner ist mir jetzt nicht. Und dann haben wir mal ein paar Pizza backen. Also das war so das Thema.
Cremant ist ein Kompromiss, glaube ich, am 16.
Ja, es ist super Kompromiss. Und ich war ja im sehr jungen Alter, habe ich in Zermatt in der Schweiz mit 23, kurz gleich eigentlich 100 Meter neben dem Restaurant, wo Alain Weisgerber seinen ersten Stern im selben Alter gekocht hat, habe ich auch meinen ersten Stern im selben Alter gekocht. Ne? Ich war wirklich nur 100 Meter oder 200 Meter auseinander. Mhm. Und halt ich natürlich ein bisschen später. Sorry, Alain. wir verstehen uns gut. Und das, die Leute wollten dann mit dem jungen Sternekoch anstessen in der Schweiz trinken. Und ich habe dementsprechend Gäste im Hotel Mountain Lodge The Omnia in Zermatt auf dem Fels, wollte ich da nicht trinken. Ich habe mir gedacht, dann in dem Tempo weiter, wir haben eh noch gute Sachen gekriegt, aber wenn ich in dem Tempo weiter tue, bin ich mit 30 Alkoholiker. Mhm. Und ich habe da einen sehr, sehr coolen japanischen Gast da gehabt, der hat mir Kombucha-Kultur gegeben. Ja, eine sehr alte japanische Kultur, ein Teil halt davon, der hat den immer mitgehabt und hat mir erzählt, dass diese Kombucha-Kultur schon seit mehreren Jahrhunderten bei einer in der Familie aufeinander schwirrt und er würde mir das gern schenken, weil ich mich für das so interessiert habe, weil es mir so geschmeckt hat. Ein Teil davon, ich müsste mir es halt selber weiterziehen. Aber wenn ich das jetzt halt kriege, dann darf ich nie wieder damit aufhören, ob ich das kann. Und dann sage ich, ja, natürlich kann ich.
Selbstverständlich.
Und dann habe ich mich natürlich mega gefreut. Also, und dann habe ich Kombucha gemacht und Kombucha gemacht und Kombucha gemacht und habe den in Flaschen abgefüllt und habe mit den Gästen getrunken, habe meinen eigenen Kombucha in der Flasche gehabt. Die Kultur war so sauber. Da sind keine Flanken drin geschwommen. Sie war trüb, aber sie war nicht, sie war sauber. Und zu dieser Zeit haben die Leute gesagt, ja, was trinken Sie da quasi? Sag ich, ja, das ist der Champagner für den Chef, den darf nur der Chef trinken. Das ist mein eigener Champagner. Mhm. Das ist ein Nature Wine Champagner, den merkt sich sowieso nicht, so, weil er halt so trüb war. Mhm. Was ich aber damit gemacht habe, in der Teekellerei entdeckt habe, in den ersten Wochen ist Kombucha komplett alkoholfrei, sogar im ersten Monat. Das habe ich natürlich immer frischen Kombucha getrunken, habe immer mittrinken können, habe nie Kompromisse machen müssen und habe mir vor allem selbst aussuchen können, wann ich trinke und was ich trinke. Ja. Und somit bin ich kein Alkoholiker geworden, glücklicherweise. Ja. Zumindest behaupte ich das jetzt einmal. Nein. Und
Frau ich habe dann auch noch dann, aber
genau. Und ich habe dann nach klassischer Küchenchef-Manier das komplett auseinandergenommen. Mhm. Welchen Zucker braucht man? Welchen Tee braucht man? Welche Lichteinstrahlung braucht man? Welchen sphärischen Druck braucht man? Wie wirken sie die Mondphasen auf? Und habe notiert, circa 6 Jahre lang. Und Wahnsinn. Irgendwann habe ich mir gedacht, fuck ey, mein Kombucha ist abgestorben. Er hat kein Scoby mehr. Ist weg. Scoby ist weg. Und das war so, verdammt, jetzt hat man der da eine mehrere Jahrhunderte alte Kultur, soweit man den Japanern auch glauben kann, hat er mir da gegeben. Und ich habe es kaputt gemacht. Aber es sprudelt noch. Okay, es geht irgendwie noch, schmeckt irgendwie auch sehr gut. Aber warum schmeckt es sehr gut? Immer noch oxidativ. Aber der Essig wird weniger. Cool. Also das war so das Thema. Mhm. Dann habe ich das natürlich mit nach Hause genommen, habe das ein bisschen weiter perfektioniert und habe das Thema kommt immer mehr im Restaurant. Alkoholfreie Weinbegleitungen, alkoholfreie Getränkebegleitungen, besser gesagt. Ich habe dann einmal auch wieder alles bestellt. Verkostungsmanier, wir nehmen alles, wir kaufen alles, was wir in dem Zusammenhang finden, stellen es am Tisch und kosten so lange durch und was am Schluss austrunken ist, war gut. Und das war so einmal der erste Ding. Es war leider nichts austrunken. Es war entweder zu sauer, etwa die Ballage war kacke, die Tiefe im Getränk war nicht da, der Körper, der Ballage ist, also quasi die Ballage ist nicht im Körper vom Getränk gestanden. Mhm. Ich habe einfach Champagner-Ansprüche gehabt. Ich habe, und das darf man mittlerweile auch sagen, österreichische
Schaumwein-Ansprüche
gehabt. Weißt du, ich meine? Also, war der da noch nicht mehr denkt, also haben wir gestern auch wieder trinken dürfen, ne? Das ist schon super. Und wie soll ich sagen, und das waren halt die Ansprüche, und das haben einfach die alkoholfreien Getränke nicht bringen können. Und der Freund hat zu mir gesagt, hey, du hast eh selber deinen Kombucha, gib ihn halt den. Und ich sage, nicht, schmeckt einer das? Ja. Weil ich war ja immer drauf getrimmt, dass ich das niemandem gebe, außer mir selbst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, Alter, du hast einen Stern gekocht, wieso, wirst du in der Schweiz was, hast du einen Stern gekocht, wieso glaubst du, dass auch deine Getränke die Menschen nicht schmecken würden? Mhm. Ja, eigentlich legitim, probieren wir es.
Ja.
Auch der Leumer, weil ich ihn zuerst angesprochen habe, hat mir die ersten leeren Sektflaschen gegeben. Ich habe nicht einmal gewusst, wo ich mir das Zeug kaufe. Ich habe es in Flaschen abgefüllt, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe zum Produzieren. Weil ja, zu der Zeit haben wir das Thema Gib mir Schnö angestoßen. Zu der Zeit haben wir, was weiß ich, da ist so viel gerade in Aufbau gegangen, inklusive der Garten. Ne? Also da ist so viel passiert. Ich wollte einfach nicht so viel Zeit dafür aufwenden, sagen wir es so. Und man hat ja dann Familie auch noch. Also es ist ja nicht so, dass man will ja das mitleben. Ne?
Ja, klar.
Und ich sage jetzt einmal, das war so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dann gemacht habe, wenn wir dann in die Flaschen gegangen sind. Und habe gesagt, schau, das ist unser hausgemachter Kombucha, der ist besser als wie andere, weil er schmeckt nicht so arg nach Essig. Mhm. Und er ist auch nicht so oxidativ und er ist auch nicht so, er ist einfach ein besserer Kombucha. So, jetzt hat sich der aber irgendwie, habe ich total übertrieben, aber wenn man 500 Flaschen da gehabt, brauchst du natürlich nie im Restaurant wahrscheinlich. Also nicht in meinen, sondern, und die sind einfach länger umeinander gelegen. Und auf einmal ist die Haltbarkeit gekommen. Bist du narrisch. Auf einmal war das Glas klar in der Flasche. Auf einmal hat sie die Hefe abgesetzt. Auf einmal ist das auf der Hefe gelegen.
Die Hefe abgesetzt hat wahrscheinlich.
Ja, voll. Ja. Alles. Und ich habe mir gedacht, das gibt's jetzt nicht. Ich habe mir gedacht, der ist schon, machen wir mal auf, probieren wir mal. Flaschen aufgemacht, die hat man fast um die Ohren gehabt. Jetzt wissen wir 7 Bar Innendruck.
Nein.
Der Gärung. Ja, ja, es ist richtig arg. Ja. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt? Was ist denn jetzt verkehrt? Ne? Geil. Das habe ich mir gedacht. Und dann Wie kriege ich die Hefe aus? Ja, klar, mit dem Rütteln. Also, ich habe versucht, Tee zu konservieren. Den Charakter des Tee. Oder, nein, ich habe am Anfang versucht, ein alkoholfreies Getränk machen. Es hat dann Alkohol gehabt. Ich habe dann die Alkoholwertnismethode quasi gelernt. Ein Freund von mir aus Graz hat dann gesagt, hey, ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr, aber jetzt eine Flasche trinke, aber ich bin so ein bisschen schwindelig. Prüft das einmal. So, okay. Haben wir geprüft, so, fuck, da ist Alkohol drin. Also mehr als 0,5.
Ja, ja.
Und, genau, und das war halt dann so, das war so kurz der Aha-Moment. Es war im ersten Moment so ein bisschen scheiße, weil ich habe eigentlich gesagt, ich mache was Alkoholfreies. Aber eigentlich war es gar nicht scheiße. Es war super, weil jetzt sind wir auf dem Weg zu lernen, wie wir den Charakter der Teesorten, die wir bei Landwirten aus Taiwan und Japan und bald auch bei uns selbst, aber da kommen wir noch drauf, an quasi kaufen und produzieren lassen, den Charakter des Tees mit dem Körper der Perlage in Einklang bringen und kalt abgefüllten Tee zur Haltbarkeit von Wein bringen. Der erste überhaupt.
Ja.
Wenn bei mir ein Flaschenkombo schon traditionell ausgeht, sprich die mit der goldenen Etikett oder mit dem roten Etikett, dann ist die mal mindestens 2 Jahre auf der Feinhefe gelegen. Ja, das macht's aus. Und diese Feinhefe ist sehr, sehr wenig, also es ist weniger Hefedruck drinnen und deswegen muss es ein bisschen länger liegen, damit ich diese hefigen Charakter von einem hervorragenden Schaumwein. Und ich habe ganz schön abzuliefern, weil sonst kommen, ich bin ganz in der Nähe von der Stockinger Fassbinderei und sonst kommen dementsprechend gut befreundete Winzer.
Ja, ja.
Weißt du, da kriegst du harte Fakten.
Die sagen,
gut oder nicht gut. Ne? Und am Ende des Tages war es Peter Feiler-Malberg, der gesagt hat, hey, warum tust du da ein Gitter drauf? Tu einen Deckel drauf. Mach das antioxidativ. Scheiß nicht um. Ne? Mhm. Ist nicht ganz das Thema gewesen. Also es gibt da ein paar Geheimnisse, dass man das auch so hinbringt. Man muss auf die Mondphasen achten, die eigens produzierte Feinhefe und so. Der Deckel ist nicht unbedingt hilfreich, sondern, aber was grundsätzlich ist, ich habe eine Kultur vorher gehabt, die schon kein Skobe mehr gebildet hat. Also sehr vital, sagen wir mal so. Und das ist jetzt der Combuchon. Und der Combuchon ist der erste kalt abgefüllte Tee mit der Haltbarkeit von Wein auf den Punkt gebracht. Wir haben mindestens 18 Monate, sage ich jetzt einmal, auf der Feinhefe, aber jetzt zur Zeit sind es 2 Jahre.
Ne? Ja.
Dann haben wir Rütteln, dann haben wir nochmal 3 Monate, je nachdem, was wir Sorten machen, mit einer Dosage dazu. Bei den Brütsorten kommt eine Dosage rein, um die Zuckergrade natürlich zu oben heben, aber auch die Säuregehalt zu heben. Und das macht natürlich dann noch intensiver, noch mehr Charakter. Und, aber wir lernen gerade. Wir sind die erste Teekellerei der Welt.
Genau, und wir lernen. Das ist ein wichtiges Stichwort, glaube ich, auch wirklich die erste Teekellerei der Welt, wo es wirklich auch um einen in Österreich produzierten Combuchon jetzt in dem Sinn geht. Das ist schon bold. Das ist schon ein kühnes Unterfangen. Und so wie du es angeteasert hattest, kurz in unserem Vorgespräch, ich weiß jetzt nicht, dürfen wir das so ansprechen oder nicht, wird es da auch eine Eröffnung geben dieser Teekellerei, richtig?
Also, nicht ganz richtig. Die Teekellerei ist bereits eröffnet. Wir machen vielleicht einmal ein Eröffnungsfest oder zumindest ein Kellereifest. Irgendwas wird schon mal kommen, wenn uns was einfällt. Wir feiern, wie ich schon anfangs deutlich mitgeteilt, gern Partys. Wir haben eine super Küchenpartys. Wir kochen am Electric Love. Also wir können, es geht richtig nicht. Kennen wir, aber
es ist... Küchenparty, das war legendär gestern, die Küchenparty.
Ja, also, danke. Das war danke, wieder mal saugeil.
Also die Messlatte ist hoch, Herr Gold. Gell?
Ja, es wird schwierig. Ja. Aber die Disco-Kugeln gleich immer vielleicht aus. Na, und eben, es ist keine direkte Teekellerei-Eröffnung, sondern es ist eine Teegarten-Eröffnung. Und es ist auch eher ein Presse-Event, muss ich auch sagen, weil, wie gesagt, wir sind ein sehr kleines Team. Wir kennen da und die Nachfrage an die Kultivierung Camellia sinensis, Grünteepflanze, in Österreich ist irre, wenn ich das nur ansprich, sagen alle Leute, wow, wann muss ich wo sein?
Also auch aus der Medienperspektive, also das ist eine Geschichte. Ja, das ist so am Puls der Zeit. Also mir fallen, ich weiß nicht, wie viele Leute ein, wenn ich das so sagen würde, die wollen alles darüber wissen.
Das versuchen wir auch mitzuteilen. Also, das heißt, am 31. März wird es ein Medienevent in einer eher ausgewählten Runde. Wir haben Besucher aus Taiwan da, wir haben Besucher aus Japan da. Die feiern mit uns. Die wissen das. Was, die lieben das. Und Tee ist so geil, weil wenn wir gemeinsam Tee trinken würden, dann müsstest du mir den Tee nicht auch kaufen. Aber du müsstest mir irgendwann halt auch einmal einen Tee kochen. So, das ist der Tee an sich.
Schön, ja,
Ist
schön.
ein Austausch automatisch. Und der Combuchon ist auch ein Austausch, weil er auch wirtschaftlicher Austausch ist. Wie viele Leute fahren am Arsch der Welt zu mir her? Es sind schon nicht so wenige mittlerweile. Zum Glück haben wir gut gemacht. Und danke. Und die sagen dann, ich muss noch mit dem Auto fahren, ich kann nichts trinken. Der Wirt verliert dann durch das auch Umsatz. Weil früher hat man halt doch noch Gasel getrunken. Ne? Jetzt gehen wir hin mit einem Combuchon, der hat wenig Alkohol. Oder eine Sorte, jetzt kommt bei der zweiten, mit keinem Alkohol mehr, also alkoholfrei, so muss man es genau sagen. Und er kann sagen, ja, ich habe was für dich zum Trinken. Da bist du noch ein bisschen, wie soll ich sagen, du kriegst nicht, du wirst nicht angeschlafen, wie du bist, ja, aber du kannst trotzdem im Auto fahren. Oder weniger, weil da ist halt auch was ohne Alkohol drin. Genau. Und das ist eigentlich so diese Haupt, also quasi der wirtschaftliche Aspekt. Genau. Und eben bei dieser Teegarteneröffnung holen wir da her. Es gibt dann Verkostungen, der Teemeister Charles ist da und wird für uns Teezeremonien machen. Dann haben wir einen japanischen Flötenspieler da und die regionale Musikkapelle. Ja, also, was ich meine, das wird.
Das seid ihr ja auch, ja.
Ja, haben wir auch bei uns an jedem Freitag.
Hauptsache, ja.
Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Restaurants.
Ja.
Wir müssen Leute restaurieren, sei es
Ja, der.
geistig, sei es mental, sei es am Magen. Das gehört auch dazu. Reine Selbstinterpretation ist in meinem Fall nicht angemessen.
Ja.
Aber das 10-Jahreszeiten-Menü kann sich schon zeigen lassen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Also, ich glaube, das haben auch die letzten Auszeichnungen bewiesen und jeder, der das ein bisschen mitverfolgt, weiß das. Du hast jetzt da, vielleicht auch schöner Übergang, daran anknüpfend auch schon die Guide-Michelin-Sache erwähnt. Du warst
Darf ich noch was, darf ich
bitte,
noch
Justin.
ganz kurz was zum Teegarten sagen?
Ja.
Wir haben ja dieses Thema mit dem Combuchon. Was macht er? Alle alkoholfreien und alkoholarmen Getränke am Markt haben irgendwie keinen Social Impact. Jeder Winzer hat einen gewaltigen Social Impact. Alle reden jetzt gerade so, wir müssen so der Wein und das ist so ungesund und so ein Blödsinn ist das. Das könnte auf die Menge macht das Gift. Ja. Wenn ich jede Woche eine Kiste Bier saufe, ist das sicher schlimmer. Ne? Aber wie soll ich sagen, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, wir brauchen jetzt einen Social Impact, das ist so. Dann fällt mir noch eins ein. Einerseits muss ich in der Teekellerei wirtschaftlich dazu Sorge tragen, dass meine Rohstoffe gesichert sind. Zweitens, muss ich als Grundstücksbesitzer schauen, dass ich meine Brachflächen irgendwie so gestalte, dass sie mal was bringen am Ende des Tages und die Natur nicht kaputt machen. Ganz wichtiger Punkt. Und ich muss natürlich auch schauen, dass ich irgendwie die Leute in der Region, meine Stakeholder, meine Nachbarn, dazu bringen, dass sie mitziehen, damit ich da gute Vibes einfach habe. So. Und dann kommst du eigentlich nur auf eins. Wir gehen in die Landwirtschaft. Dann sind wir wieder im Kochcampus. Das, die guten Vibes, das ist das, was das auf, eigentlich am Punkt bringt. Also gehe ich hin und sag, okay, wir haben in die Voralpen 1500 mm Durchschnittsniederschlagsmenge in den letzten 30 Jahren gehabt. Das ist hervorragend für die Holzfässer. Weil es ist super gut auswässert. Da braucht das Holz vom Stockhänger nur 20 Jahre statt 40, damit das ein gutes Holzfassel wird. Ne? Und wie soll ich sagen? Und dann haben wir das Thema diese Bockleiten. Du kannst, also die Niederschlagsmenge verbietet es dir, guten Wein zu produzieren.
Ja,
Die Bockleiten, also quasi diese Steillagen, verbieten es dir, Ackerbau zu betreiben.
Ja.
Die Ausrichtung in Nord-Nord-Osthängen sind so derartig schattig und feucht, dass da nicht einmal das Nutztier, sprich der Gorsbock, Bock hat, dort zu stehen. Ja. Also das hat, der will ja nicht, der geht da weg, ja, weil der will auch ein bisschen in der Sonne liegen und was Schönes haben. Ne. Ja. Der bricht dort aus ständig. Du kannst den Gorsbock nicht einsperren, das geht nicht.
Ja.
Und das sind eigentlich Brachflächen. Das Holz wird krumm. Und der Pechgraben heißt Pechgraben, also Großraming ist der Ort, wo ich bin. Pechgraben ist der Ortsteil, wo mein Restaurant steht.
Mhm.
Und der heißt jetzt nicht Pechgraben, weil wir hier alle so viel Pech haben. Aber wir haben alle sehr viel Pech hier, und zwar in den Bäumen. Ja. Das Baumpech. Und das spricht, die Bäume haben sehr viel Pech und deswegen heißt der Graben so. Und das Pech haben sie, weil sehr viel Wasser im Boden ist. Und dieses Wasser ist das, was der Tee liebt. Der Tee braucht viel Feuchtigkeit. Er braucht wenig Wasser, aber viel Feuchtigkeit und ständige Feuchtigkeit. Die Enz, der Fluss, der neben uns vorbeiläuft, bringt auch diese Luftfeuchtigkeit herein. Ich kann seit 4 Jahren keine zuckerwarteartigen Texturen mehr machen. Das funktioniert in meinem Restaurant nicht mehr. Es ist zu feucht.
Wirklich?
Nein, es geht nicht. Also das tust raus und ist sofort feucht. Wir haben im Sommer 3 Monate lang durchschnittlich über 90% Luftfeuchtigkeit gehabt. Also so feucht ist bei uns. Ne? Und das ist natürlich furchtbar für den Wein, aber hervorragendst für die Teequalität. Die Schattenhänge sind super. Wenn der Tee im Schatten steht, produziert er mehr Chlorophyll. Du kannst sogar bis hin zum japanischen Gyokuro produzieren. Also und jetzt gehe ich hin.
Das ist wirklich eigentlich auch eine Terroir-Geschichte. Also bei dir gedeiht der Tee durchaus wirklich besser als an einem anderen Ort in Österreich. Also du hast da wirklich ein ideales Mikroklima oder Klima für den Teeanbau tatsächlich.
Das glaube ich schon, ich bin davon überzeugt. Die Pflanzen haben es den letzten Winter bewiesen, 3 Wochen durchgehend bei minus 12 Grad hinten bei der Eierstockbahn.
Ja.
Denen geht es nicht schlecht, also denen geht es mittelmäßig gut über den Winter. Ja. Und jetzt haben sich schon andere Landwirte bei mir angemeldet. Also Landwirte zu denen maximal 2 Minuten vor. Die haben alle solche Flächen. Ich wage es zu glauben, dass die ganze Nordseite der Alpen, in die Voralpentäler, dazu prädestiniert ist, Camellia sinensis anzubauen. Und das ist natürlich super, weil wenn es mehr regnet in Zukunft, weil die Klimaerwärmung voranschreitet und was weiß ich, dann gibt es die Hangrutschungsgefahr. Und die Teepflanze macht eine 14 Meter tiefe Pfahlwurzel gerade nach unten und schneidet einen Berg so, wie wir es aus Beton kommen.
Ja, und hält eben damit, also verhindert damit die Erosion und die ganze, hält Erde damit zusammen.
Genau. Und am Ende des Tages kannst du mit 1 Hektar nach 5 Jahren 2.500 € Hektar Ertrag machen, jetzt für die Landwirte, die zuhören, wenn er zuhören. Und ist natürlich spannender als EU-Förderung. Definitiv. Ganz einfach.
Ja.
Ja. Genau, also Combuchon, Teekellerei, Clemens Gold wird es heißen. Da haben wir ein bisschen Markenwechsel dann auch drinnen in den nächsten Jahren. Ist auf jeden Fall das eine Alkohol-No-Low-Marktgetränk, was einen Hintergrund hat wie bei den Winzer, weil es mir dankensweise helfen. Und weil es einen Social Impact bringt, einen landwirtschaftlichen Social Impact, wo wir alle herkommen.
Absolut.
Ja. Genau. Aber ja, so, ausgeschnitten.
Es ist ein unfassbar faszinierendes Thema, über das man sicher drei Podcasts fühlen könnte, weil ich finde, es ergeben sich auch so viele Fragen, also gerade als Weinliebhaber auch. Man weiß, auf wie viel Feinheiten es ankommt und gerade da, ich weiß nicht, über wie viele Arbeitsschritte du da schon sinniert und wie viele du da schon optimiert hast, um so ein Produkt zu bekommen. Das macht das Ganze auch wirklich spannend. Aber trotzdem, damit wir auch ein bisschen in der Zeit bleiben.
Unbedingt.
Die Sache mit dem Guide Michelin ist ja tatsächlich, könnte man im Nachhinein sagen, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, dass er endlich wieder da ist in Österreich. Gerade, so wie du sagst, Restaurants am A der Welt profitieren davon. In Österreich bisher wurde ja eben nur wurden die großen Ballungszentren Wien und Salzburg damit ausgezeichnet. Das hat dazu geführt, dass viele Restaurants am Land einfach nicht die nötige internationale Aufmerksamkeit, auch nationale Aufmerksamkeit nicht erhalten. Du warst da mit involviert, ein bisschen.
Mhm. Ein bisschen ist sehr gut auf den Punkt gebracht, weil es sind sehr, sehr viele Leute involviert. Das Thema gib mir schnell ist ein leidiges Thema gewesen in Österreich. Und es waren sehr viele Menschen, die was jetzt nicht da mitreden können. Ich spreche jetzt von der öffentlichen Hand, ja, die daran interessiert waren, nach ein bisschen einer Informationskampagne, die ich im Vorfeld Jahre zuvor schon selbst geführt habe, das einfach wieder einzusetzen. 2009 ist der Gib mir schnell weggegangen aus Gründen, die was einfach so doof sind, dass es eigentlich fast nicht aushört. Ich habe die ganze Geschichte aufgerollt, also auf den Punkt gebracht. Ich bin hingefahren zu Wirtschaftskammern, Landwirtschaftskammern und habe einfach irgendwelchen random people erklärt, was ein Gib mir schnell eigentlich tut. Habe nicht gesagt, ob es gut ist oder schlecht ist, es ist komplett wurscht. Das ist Gib mir schnell. Einfach einen kleinen Vortrag, einen kleinen Pitch gemacht, ein Referat, hätte man vorher gesagt, wie der Schule, halbe Stunde, aber halt so sehr, sehr vielen verteilt. Ne? Dann ist irgendwann dazu gekommen, also das ist einfach nur mal meine Sicht. Oder
ja, ja, so ja, ja. Aus meiner Ansicht. Klar, es gibt viele.
Es gibt sehr viele.
Es gibt viele Player, glaube ich auch, aber darum ist es auch spannend, wenn man mal die individuelle Sichtweise von den Einzelnen davon dazu kennt. Ja.
Dann war das Thema, ich bin dann bei den Lohberger Friends gewesen, Lohberger Messe stand in Salzburg, Reinhard Hanusch, Großraminger, und habe gesagt, Reinhard,
tatsächlich?
Ja, tatsächlich, ja, es gibt den Großraminger, das Wirtshaus Schrammel, da wo ich herkomme, also ja. Ich werde mir eh am Anfang genommen, und das Wirtshaus Hanusch. Da wo ich mich, ja genau, okay. Tatsächlich, also es ist in Reinhard Zügel. Aber ja. Muss man hingehen, besten Knirrung vom Kram, also wirklich super gut. Okay. Und, genau, und wir auf den Punkt gebracht, ich bin dann hingegangen und gesagt, Reinhard, ey, mir horcht da keiner mehr zu, ich war schon so viel, es ist so mühsam, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hat er gesagt, schau mal, da, seid der Michi Pech, red einmal mit dem. Michi Pech, und der Peter, ne? Red einmal mit denen einfach, ja. Und dann sind wir irgendwie auch zur Alexa gekommen. Mhm. Also Metro.
Von der ne? Metro. Mhm.
Genau, der Klaus Buttenhauser. Ne? So. Und auf einmal hat sie so gesagt, wisst ihr was? Wir haben sie einfach mal einen Call ausgemacht und ich habe gesagt, ich habe mich voll abgefuckt, das interessiert irgendwie keinen und jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert und was weiß ich. Und dann hat es geheißen, nein, wir machen jetzt eine kleine Taskforce und wir probieren das einfach. Ja, das ist der Klaus und ich haben sie dann in einen Café getroffen. Der Michi und ich haben sie halt dann auch irgendwann einmal in einen Café getroffen. Und wie wir mit Klaus getroffen haben, war das ganz der Anfang. Ja. Und wir waren wirklich nur eine kleine, unauffällige Taskforce, die nichts anderes im Sinn gehabt hat, außer Österreich wieder zurück auf die kulinarische Landkarten der Welt zu bringen. Das war's. Kein persönlicher, kein Ding. Wir wollen was gegen das Wirtesterben tun. Wir wollen. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, jeder hat seine Aufgaben erledigt oder auch teilweise nicht, was oft gar nicht so schlecht war. Ne? Ja. Also es hat so eine eigene Dynamik gekriegt und es ist wirklich schwierig, das zu deuten. Ich sag's jetzt öffentlich auch zum ersten Mal, muss ich auch sagen. Also Rolling Pin Podcast ziemlich on top. Ne?
Ziemlich exklusiv.
ziemlich exklusiv.
Ja,
genau. Und wie soll ich sagen, und dann haben sie dann Michi und ich im Parlament wiedergefunden. Wir sind zu der Frau Dr. Bettina Krenn gegangen, zum Herrn Franz Hörl. Die Frau Krenn, super, über die Rekaner, ja, aber die kennt sich aus mit der österreichischen Geschichte wie niemand anderer. Sie ist so fasziniert für den Land, das ist so toll, das macht so Spaß, ja. Mhm. Weil da geht's wirklich um ein Land. Mhm. Der Franz Hörl, ein irrsinniger Löwe, der, wenn der mal wirklich von was überzeugt ist und also, was der gemacht hat im Hintergrund, ich glaube, das war 2023 war die Rede vom Herrn Hörl, das muss 23 gewesen sein, war das der einzige Beschluss, wo alle Parteien wirklich einig waren, habe ich das Gefühl gehabt. So.
Weil er, das war der Beschluss tatsächlich, dass der Git zurückkommen soll? Oder
es wird dann im Parlament quasi wird empfohlen, der Git mit schnell.
Ah, tatsächlich,
okay. Ist wichtig, ja. Es wird alles besprochen. Also, wenn man glaubt, der Einzelne, das ist ja auch, was mir am Parlament so fasziniert hat. Wenn man glaubt, als einzelne Person hat man kein Mitspracherecht, was ist meine Stimme schon wert, dann lügt man sie nur selbst an. Mhm. Das stimmt nicht. Die hören alles. Ja, das ist auch ein Job und die machen ihn sehr gut. Ich bin einfach irgendein Typ, der was einmal einen Stern gekocht hat. Jetzt, es wird vielleicht gewürzt, als er übernommen hat. Der Michi Pech war auch einmal irgendein Typ, der was irgendwo, irgendwas da hat, der Buttenhaus als selbe. Michi und Lisa sind da reinmarschiert und haben ein Ohr bekommen. Die haben uns zugehört. Der Michi hat die Termine ausgemacht. Ich habe meine Kappe nicht halten können. Also, das hat alles so sein. Ja, ja. Und dann haben wir zum Glück auch noch die Frau Kraus-Winkler kennenlernen dürfen. Also es ist ein paar Mal so, und wenn du dann rausgehst, dann weißt du, okay, was passiert jetzt eigentlich? Ne? Du weißt nicht, was passiert.
Ja, klar.
Das kann jetzt alles umsonst gewesen sein.
Ja.
Aber ich habe so ein gutes
Gefühl gehabt. Oder auch nicht.
Ja. Und ich habe so ein gutes Gefühl gehabt. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt, auf den ich eben raus will. Was der Gibt mich schnell, das Thema Gibt mich schnell getan hat, war das, nicht weil der Gibt mich schnell so cool ist, sondern weil die Leute, die was das dahinter gemacht, wieder in Gang gebracht haben fürs ganze Land, so cool sind. Mhm. Es hat eine Gemeinschaft erzeugt. Ja. Warst du bei der Vergabe dabei, bei der Zeremonie?
Ja, klar, natürlich.
In Salzburg. Sicher, wir haben es eh gesagt. Ja, genau.
Klar.
Ja. Bis dorthin, die Leute, die um das Thema gearbeitet haben, die Leute, die früher schon Versuche gemacht haben, die hat es alle so zusammengeschweißt. In der Erarbeitung haben alle zusammengearbeitet. Und ich war selber auf der Bühne und habe denen Köchen tief in die angeschaut. Vielen davon. Die, was ich halt, es waren so viele Sterne, ich habe natürlich nicht alle geschafft.
Luxusprobleme.
Genau. Und man hat einfach gesehen, da freut sich jeder von Herzen für den anderen.
Ja, also
das war das hat man gespürt.
Also, das hat man sogar, ich bin eher weiter hinten gesessen, das habe sogar ich gesehen und gespürt. Ja, also
ja.
Das war einmalig.
Und während dessen ganzen Thema hat der Gib mich schnell für mich noch viel mehr Wert bekommen. Weil das Thema hätte auch heißen können, Brennholz für alle. Ja? Es hat die Leute zusammengeschweißt. Also die Sterne per se, voll geil, dass wir haben. Super cool, dass wir knapp in der Restaurantdichte jetzt an dritter Stelle sind der Welt. Sehr über Nacht.
Ja.
So, also man müsste jetzt natürlich noch mehr ausrechnen, aber.
Ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt auch nochmal so sagst, weil ich finde, vielleicht ist es in der overall Berichterstattung, auch die oft sehr Länder-, Bundesland-spezifisch waren, vielleicht auch ein bisschen untergegangen, dass Österreich als Land eine unfassbar gute und mehr als respektable Quote hat im Verhältnis von Sternen und Einwohnern. Das muss man wirklich sagen. Österreich ist damit offiziell und nicht nur statistisch gesehen, sondern offiziell Kulinarikland. Ja.
Nummer drei. Also richtig arg.
In der Welt. Nach Japan und Schweiz, glaube ich, ist das.
Nein, Schweiz und Belgien, glaube ich, sind uneinholbar, glaube ich. Ja. aber Frankreich ist knapp hinter uns von der Dichte her, ist auch ziemlich lustig.
Ja.
Und das war so, also dieses Thema, ich habe immer, ich möchte es auch nochmal wirklich ein bisschen mahnend auch sagen, die Sterne dürfen uns jetzt nicht abgehoben machen. Die Sterne dürfen uns nicht von unserem Weg abbringen. Die Sterne haben wir gekriegt, weil wir die geleistete Arbeit, wie soll ich sagen, die geleistete Arbeit hat uns zu dieser Auszeichnung gebracht.
Ja.
Nicht unser Ego-Trip. Den hat man in Österreich nicht. Das habe ich immer als Befürchtung gehabt. Oh Gott, wenn sie dann die Sterne kriegen, dann werden sie alle geil und so. Nein, war nicht der Fall bis jetzt. Bitte halt mir das bei, red mal, tauschen wir aus, gehen wir zum Kochcampus. Ja, es ist so, wir tauschen uns aus. Mhm. Und das ist das, was das Land einzigartig macht. Und wie es der Gwendal auch auf der Bühne gesagt hat, das ist nicht nur ein historischer Moment für den Gib mich schnell international, sondern auch ein historischer Moment für Österreich, auch mit den grünen Sternen. Wir haben es als Land bewiesen, dass man es familiär geführt, nachhaltig und mit viel, viel Local Food. Und ich bin glücklich, dass es nicht nur Local Food gibt, bin ich sehr glücklich, aber halt viel. wie soll ich sagen, dass man durch das auch Nummer 3 der Welt werden kann.
Ja, und wirklich ich halt, mit einer unfassbaren Quote an familiengeführten Top-Betrieben, was ich, ja. Also ich glaube weltweit tatsächlich einzigartig. Also ich glaube, du hast keine Quote in der Spitzengastronomie, in der so viele Familienbetriebe sind wie in Österreich.
Ist so.
Glaube ich. Also ich glaube weltweit wirklich nicht.
Ich kann, also das ist was, was ich mir noch nicht ausgerechnet habe, aber es ist ja auch sehr auffällig, definitiv.
Auffällig, ja, auf jeden Fall so.
Und also ich würde jetzt einmal behaupten, Japan wird uns da noch überholen, weil die haben leider so kleine Quetschen, wo es kurz zum Essen gibt. Aber das ist halt eine andere Rechnung. Ist wurscht. Ja, wir sind im Ranking sehr weit vorn. Und das, weil wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und nicht, weil wir sie was gekauft haben, was wir per se im Marketing brauchen. Rein wirtschaftlich gesehen macht Gimmisch super viel Sinn und das werden wir die nächsten 3 Jahre außerfinden. Aber rein auf das Thema wir, ne, muss man einfach sagen, geil, weil ich habe bis jetzt nur zusammengeschweißt. Und ich freue mich so, wenn ich wieder einen Kollegen sehe. Es ist nicht so, dass wir immer zusammensitzen, aber wenn man dann einen Kollegen sieht, dann freut man sich einfach so. Also so ganz ehrlich. Und ich bin mit der Intention nach Österreich wieder nach Hause gekommen, habe gesagt, ich möchte in ein Land, wo man ein bisschen was verändern kann. Mhm. Ich habe meinen Teil dazu beitragen dürfen, danke sehr dafür. Also,
ne? Du bist noch lange nicht fertig, muss man auch dazu sagen.
Ja, definitiv nicht. Jetzt gehen wir da nicht drauf. Nein, und, aber allein dieses geht mir schnell. Thema ist mir so am Herzen gelegen. Das war einer der Beweggründe, warum ich nach Österreich zurückgekommen bin. Und was man in der Vergangenheit auch sagen muss, da sind Köche, die was weggegangen sind, weil sie in Österreich am Land kein Stern kochen konnten, weil sie einfach nicht bewertet worden sind, waren mehr in den Medien wie die Leute, die sich darum kümmern, dass das wieder möglich wird.
Ich weil halt das Essnik zum Beispiel oder so, wo man einfach weiß, er ist dann nach München gegangen.
Und super, weißt du, super Restaurant, passt, verstehe, und es muss ja auch nicht jeder den harten Weg gehen, bitte nicht. Es gibt eh so Wahnsinnige wie uns, die was das dann. Also, das ist ein bisschen das, man muss nicht, und ich verstehe es, absolut, ja, für mich ist halt nicht in den gekommen, weil das hätte ja bedeutet, dass ich mir wieder einen neuen Denkerstein suchen hätte müssen, das ist super mühsam. Find einmal einen Platz, wo es noch ruhig ist, ne? Rund um mein Restaurant ist der dunkelste Ort Österreichs, die Dieren.
Ist das wirklich?
Ja, es ist wirklich so. Zumindest behaupten die auf der Dieren das. Und man sieht halt, wenn du in der Nacht rausgehst und der Himmel ist klar, siehst du halt einfach wirklich nur den Schleier der Milchstraße mit freiem Auge. Saugeil. Wir haben kleine Zimmer, ich schwöre es euch, es zahlt sich aus. Also das ist.
Ihr habt Übernachtungsmöglichkeiten, gell? Ich finde, das ist schon.
Ja, wir haben die sogenannten Winzerzimmer.
Ja.
Die haben nicht viel, weil die brauchen nicht viel.
Ja.
Und sie sind aber neu renoviert, sind super, sind top in Ordnung. Ne? Also top in Ordnung. Ist jetzt auch ein bisschen. Das ein oder andere Bad hat den Charme der 70er noch nicht verloren.
Noch nicht verloren.
Aber, aber die neuen, aber wir renovieren gerade währenddessen und es kommen immer wieder so. Wir haben in Summe 3 Zimmer zur Zeit. Wir machen sehr viel außerhalb und es sind einfach Zimmer, die kosten einfach 49 Euro pro Person.
Ja, großartig.
Es geht bei uns ums Wein trinken und ums Essen. Und wir haben einen sensationell geilen Weinkeller. Weil wir das Glück haben, dass wir da sehr nahe am Stockinger sind, kriegen wir dementsprechend vom Leroy die richtig geilen Geschichten der Herzadner. Ja. Und wir haben so geile Weinhändler in Österreich, die was so viel geiles Zeug einbringen und nur viel geilere Winzer, die was.
Ich wollte gerade sagen, auch die Winzer. Was,
bist du narrisch, ne? Und Weitenberg, ja, Peter Feider, Malberg, Weitenberg, das Ding ist genial. Also jetzt, um nur eine der großen Klassen, Weltschriesling, burgenländische Weltschrieslinge, da kann ich mir eine legen. Und jetzt, gib mir schnell auch das Thema, dass wir international zeigen, dass das nicht nur die Winzer für uns tun müssen, sondern dass wir auch die Gastronomen international sagen können, ich habe einen burgenländischen Weltschriesling, weil das ist einfach richtig gut. Und ich habe einen südsteirischen Sauvignon Blanc gereift, weil das ist nämlich richtig gut.
Ja. So. Ja, bisher
waren ich bin gespannt, was da noch kommt.
Die kulinarischen Botschafter aus Österreich international waren halt dadurch, dass der Guide Michelin so lange gefehlt hat, viel mehr die Winzer.
Ja, ganz genau.
Im Ausland, finde ich, vergisst man auch recht oft, weil das wirklich wichtige Botschafter waren, auch über die Jahre, wo der Guide Michelin gefehlt hat.
Jetzt ja, und die Schnapsbrenner.
Und die
Schnapsbrenner. Der Reisebauer mal anfliegt, der jede Woche, das ist eine Katastrophe.
Ja, ja, also, mit einer Exportrate von,
ich weiß also gut.
Ja, ja. Ja, ja.
Katastrophal im positiven Sinne.
Im besten Sinne, lieber.
Na, absolut.
Ja, im besten Sinne, das wissen wir eh. Clemens, letzte Frage noch. So ein kleiner Ausblick. Das Jahr ist noch jung. Was steht noch an? Du hast jetzt schon erzählt, dass dass diese ganze Teekellerei-Geschichte noch mal ein bisschen offizialisiert wird, ja? Gibt es sonst noch was? Oder wird jetzt einmal das Jahr gemütlich angegangen?
Nein. Nein, wir haben noch zwei Wine and Dines. Wir haben ein Wine and Dine mit Tino Cobana, Wine and Dine mit Clemens Busch aus der Mosel. Direkt danach werden wir eben die Teegarten Eröffnung machen. Ja. Ich lade alle herzlich ein, jeder, der zu uns ins Restaurant kommt, kommt einfach einmal Teegarten schauen. Wir haben eine super geile Bar, also ich arbeite relativ viel mit dem Reisebar zusammen, wir haben eine super geile Bar, wo wir gute Cocktails haben. Man muss nicht gleich ein Menü essen bei uns. Ja. Wenn man mal auf der Durchreise ist, einmal verbiefter da und schneiden, das machen wir auch sehr gut. Das ist wirklich lokales Rindfleisch, das ist eine Rindfleischgegend, muss man sagen. Mhm. Und ich lade alle herzlich ein, kommt einfach mal vorbei, reserviert, schaut sich auch einen Teegarten nebenbei an am Nachmittag oder was auch immer, kommt zu uns essen. Es passiert relativ viel. Wir haben nur zwei Kochcampi, es gibt das Tavolata Kulinarik Festival.
Stimmt.
Und die restliche Zeit sind wir einfach im Garten oder im Restaurant.
Und ab und zu in der Küche?
Ja.
Ab und zu.
Viel, das ist die Grundvoraussetzung jetzt. Nein. Und jeder, der ein Combochon probieren will, wir haben einen Online-Shop, wir haben jetzt sogar ein bisschen einen Sale drinnen, bei einem gewissen Ding ist auch versandkostenfrei. Wir haben schon Händler, wir haben Händleranfragen mittlerweile aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich. Wir haben die ersten Flaschen schon auch nach Bordeaux geschickt. Also da weiß ich nur, was es gibt. Das ist Jahrgangstee. Ja. Also wir produzieren nicht laufend wie ein alkoholfreier Produzent, sondern es ist einfach wirklich wie bei einem Winzer ist geführt bei uns.
Vintage, ja.
Ja, nicht alle, die alkoholfreien nicht, aber
genau. Ja.
Ja, und meldet euch, freuen wir sie. Und genau, eins muss ich noch sagen.
Ja.
Votet für uns. Rolling Pin Convention.
Ja, 50 Best.
Darf man nicht vergessen, oder?
Ja, nein, natürlich nicht. Also Aufruf und Befehl. Clemens Gold lädt euch ein, zu sagen, bitte kommt bei ihm vorbei. Ich befehle es auch hiermit. Bitte alle... Oberösterreich, Nationalpark Kalkalpen, irgendwo dort wird es nicht zu übersehen sein.
Wenn man glaubt, man ist zu weit gefahren, dann fahren wir noch ein Stück weiter.
Und dann genau, und dann locht euch irgendwann einmal der Clemens an und dann ist es soweit. Ja, großartig. Und natürlich voten, ja, Rolling Pin Convention. Ich schaue gleich nochmal nach, bitte schaut es auch gern auf Google nach, Ende Mai wird die Rolling Pin Convention sein in Graz. Es ist schon Zeit, um sich die Tickets zu checken. Sie werden wieder recht bald weg sein. Also bitte gebt's Acht und checkt euch schon die ersten Early Bird Sachen, weil viele von euch haben sicher schon so beklagt letztes Jahr, dass sie einfach zu keinen Tickets mehr gekommen sind. Also auch hier Aufruf. Lieber Clemens, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war früh heute dafür, dass es gestern spät geworden ist. Ich finde, wir haben das gut gemacht.
Absolut. Also, man, zum Glück ist die Kameraqualität ein bisschen schlechter.
wir spielen es ja nur snippetmäßig aus, die Videos.
Ja, voll. Ja,
alles gut. Und ich finde erstaunlich frisch aus. Also, das ist alles gut.
Ja. Super. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken, dass wir da Rolling Pin bei dir, Lukas, dass wir die Möglichkeit kriegen, dass wir das einmal raussprechen. Und bei allen, die da mitwirken, bitte hört's nicht auf. Ne? Es ist bei allen, die das Gesamtgastronomie Österreich machen, es ist alles so relevant, was wir dann. Und vom Knödel bis zum 10-Gang-Menü, scheißegal, Hauptsache machen. Also das ist einfach nur gut.
Großartig. Da hat so ein sentimentaler Typ wie ich, hat da gleich Tränen in den Augen, wenn er das hört.
Das ja. ist der Sprudelwein vom Löhmer.
Ja, genau. Da tut sich noch ein bisschen was, ja. Aber der Körper arbeitet noch und dann wird er immer sentimental bei solchen Sachen. Danke dir, Clemens, und an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder für die nächste Woche Rolling Pin Talks. Bis dahin, macht es alle
gut. Vielen Dank.